SRF 1.
Uhr, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Die UNO braucht 22 Milliarden Dollar für die Menschen in Konfliktgebieten. Doch Geld wollen und dann auch bekommen sind zwei Paar Schuhe. Wer wird der neue Renzi? Italien sucht einen neuen Regierungschef. Neuwahlen sind aber vorerst ausgeschlossen. Vom Volk legitimiertes Weiterwursteln. In Österreich verstecken sich die Regierungsparteien SPÖ und ÖVP hinter dem neuen Bundespräsidenten Van der Bellen. Doch die Deckung ist schlecht. Und der Mann, der bei Drogenhändlern keine Gnade kennt, Gespräch mit einem philippinischen Auftragsmörder. Ein Rendezvous mit Simon Loy. Schönen Mittag. Kriege, Krisen, Katastrophen. Der Welt geht es schlecht und schlechter. Immer mehr Menschen in immer mehr Ländern sind auf Hilfe angewiesen. Und das schlägt sich auch aufs Nothilfebudget der Vereinten Nationen nieder. Fürs kommende Jahr budgetiert die UNO für humanitäre Hilfe über 22 Milliarden Franken. Mehr als je zuvor. Fredrik Steiger.
Die Zahl wird größer und größer. Inzwischen sind 93 Millionen Menschen irgendwo auf der Welt auf humanitäre Hilfe angewiesen. Opfer von Naturkatastrophen und von politischen Konflikten. Der Trend zeigt markant nach oben, weshalb sich das Nothilfebudget der UNO allein in den vergangenen 5 Jahren verdreifacht hat. Gut die Hälfte der 22,2 Milliarden Franken, um die die UNO ihre Mitgliedstaaten bittet, entfallen auf 4 Länder: Syrien, Jemen, Irak und Südsudan. Sorgen bereiten aber auch Staaten, wo Kriege seit Jahrzehnten andauern, wie Afghanistan, Somalia oder Kongo. Den Vereinten Nationen und privaten Hilfswerken fällt es immer schwerer, den unaufhaltsam wachsenden Mittelbedarf zu decken. Stephen O'Brien, der oberste UNO-Nothilfechef, klagt: Von den Mitteln, welche die UNO für das laufende Jahr beantragt hat, kamen bis Ende November lediglich 51% zusammen. Das bedeutet, Hilfsoperationen sind unterfinanziert und müssen reduziert werden. Die Opfer im einen Notstandsgebiet werden so zu Konkurrenten der Opfer anderswo. Denn allen kann nicht geholfen werden. Irgendjemand führt Krieg und wir müssen dann die Trümmer beseitigen und Menschen retten, sagt O'Brien. Die mangelnde Spendenbereitschaft spürt man besonders in politischen Konfliktgebieten. Potenzielle Geldgeber vermuten dort oft eine Mitschuld der Notleidenden. Geht es um Opfer von Naturkatastrophen, fließen die Spenden rascher und reichlicher. Doch obschon die UNO nun für 2017 einen rekordhohen Hilfsappell lanciert, herrscht keinerlei Zuversicht, dass es in den darauffolgenden Jahren besser wird. Die Zahl der Kriege und Konflikte dürfte kaum zurückgehen. Hingegen rechnen die Vereinten Nationen mit tendenziell mehr Naturkatastrophen wegen des Klimawandels.
Düstere Aussichten sind das. Nun weitere Meldungen des Tages. Yvonne Lambrecker.
In Italien lehnen gut 59% der Stimmenden die Verfassungsreform ab. Knapp 41% stimmten der Reform zu. Das steht nach Auszählung aller Wahlbezirke sowie der Stimmen der im Ausland lebenden Italienerinnen und Italiener fest, wie das Innenministerium mitteilte. Der italienische Regierungschef Matteo Renzi hatte bereits nach den ersten klaren Prognosen seine Niederlage eingeräumt. Er kündigte an, er werde noch heute bei Staatspräsident Sergio Mattarella seinen Rücktritt einreichen. 10 Monate nach dem Bahnunglück im bayerischen Bad Aibling hat das Gericht das Urteil verkündet. Ein Fahrdienstleiter der Bahn muss wegen fahrlässiger Tötung 3,5 Jahre ins Gefängnis. Er hatte vor Gericht gestanden, während des Dienstes auf seinem Handy gespielt und deshalb mehrere Signale falsch gestellt zu haben. Das führte dazu, dass auf einer einspurigen Strecke 2 Züge frontal zusammenstießen. 12 Menschen wurden bei diesem Unglück im Februar getötet, fast 90 weitere wurden verletzt. In Frankreich hat der sozialistische Regierungschef Manuel Valls für den Abend eine Mitteilung angekündigt. Französische Medien gehen davon aus, Valls werde seine Kandidatur für die Präsidentschaftsvorwahlen der Sozialisten bekannt geben und als Premierminister zurücktreten. Diese Vorwahlen finden Ende Januar statt. Ebenfalls antreten wird der frühere sozialistische Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg. Der amtierende Präsident François Hollande hatte letzte Woche angekündigt, nicht für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Am Paul-Scherrer-Institut, PSI im aargauischen Villigen, ist der Röntgenlaser Swissfell eingeweiht worden. Der 740 Meter lange Swissfell wird es den Forschern nach Angaben des PSI ermöglichen, die Entstehung neuer Moleküle zu verfolgen oder den genauen Aufbau von Materialien zu klären. Bundespräsident Johann Schneider-Ammann sagte an der Einweihung, wie der Gotthardtunnel sei auch Swissfell eine wichtige Infrastrukturanlage. Und Infrastrukturen seien neben Bildung, Forschung und Fachkräften mit ein Grund für schweizerische Spitzenplätze in Innovationsrankings. Die Schweizer Hotellerie hat in der Sommersaison 2016, also von Mai bis Oktober, 20 Millionen Logiernächte verbucht. Das sind 0,2% weniger als in der letztjährigen Sommersaison, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. In diesem Jahr gingen die Übernachtungen von ausländischen Gästen um 1,3% zurück. Deutlich zeigt sich der Einbruch bei Logiernächten von Gästen aus China. Der Rückgang betrug über 20%. Dafür haben wieder mehr Gäste aus der Schweiz in hiesigen Hotelbetten übernachtet. Das Plus beträgt 1,3%. In der Schweiz wurden im letzten Jahr mehr stromsparende LED-Lampen gekauft als noch 2014. Der Marktanteil stieg von 11% auf 19%, wie das Bundesamt für Energie mitteilt. Das meistverkaufte Leuchtmittel sei aber nach wie vor die Halogenglühbirne gewesen, die nicht zu den energiesparenden Produkten gehöre, hieß es weiter. Bei den Außenleuchten für den privaten Bereich würden hingegen je länger je mehr LED gekauft. Und bei öffentlichen Beleuchtungen wie Straßenlampen habe sich LED inzwischen durchgesetzt. Die Trans-Juran-Autobahn ist nun auf dem Gebiet des Kantons Jura durchgehend befahrbar. Am Vormittag weiten die Behörden das letzte Teilstück zwischen Delsberg und der Grenze zum Kanton Bern in Chur ein. Auf Berner Boden hat die Trans-Juran noch eine Lücke. Diese soll im kommenden April geschlossen werden. Das Wetter heute und morgen scheint meist die Sonne. Im Mittelland liegt gebietsweise Hochnebel. Heute löst sich der Hochnebel nur stellenweise auf. Morgen sind die Auflösungschancen größer. Die Obergrenze des Hochnebels liegt bei rund 800 Metern. Die Temperatur erreicht im Norden 4 Grad, im Süden 10 Grad.
Er wollte das alte politische System Italiens verschrotten und ist nun selber auf dem Schrottplatz gelandet. Regierungschef Matteo Renzi ist mit seiner Verfassungsreform gescheitert und hat deshalb seinen Rücktritt angekündigt. Italien braucht also einen neuen Regierungschef. Massimo Agostinis.
Die Gegner von Matteo Renzi feiern. Es ist die Zeit der großen Worte. Luigi Di Maio, Abgeordneter der Protestbewegung Cinque Stelle.
Oggi ha perso quell'arroganza al potere che abbiamo visto in questi anni, da cui impareremo tante cose nella formazione del nostro programma di governo e della nostra squadra di governo.
Heute hat jene Arroganz der Macht verloren, die wir seit Jahren täglich sehen. Wir werden aus den Fehlern von Renzi lernen, wenn wir unser Regierungsprogramm schreiben und unsere Regierungsmannschaft zusammenstellen, giftelt der 30-jährige Braccio Destro, der enge Vertraute von Gründervater Beppe Grillo. Kein Zweifel, bei der Protestpartei Cinque Stelle wittert man Morgenluft. Nach Umfragen hat die Protestpartei erneut zugelegt und könnte Renzis Partito Democratico als stärkste Partei ablösen. Die EU-feindliche Bewegung interpretiert das ablehnende Resultat zur geplanten Reform des Senats als ein Votum gegen die EU, gegen Angela Merkel, gegen die Europäische Zentralbank. Ähnlich tönt es auch bei der Lega Nord. Sie ist prinzipiell gegen Ausländer, gegen die Süditaliener und gegen die EU und gegen Renzi. Ihr Chef Matteo Salvini.
Noi siamo pronti, pensiamo di essere un'alternativa credibile. Renzi lascia un paese diviso.
Wir sind für Neuwahlen parat. Wir denken, eine glaubwürdige Alternative zu Renzi zu sein, der das Land tief gespalten zurücklässt. Auch für die Lega sind die Umfragewerte gut. Vor 3 Jahren erschütterte ein parteiinterner Finanzskandal die Partei, doch der ist in der quecksilbrigen Tagespolitik Italiens längst vergessen. Was beide Exponenten unterschlagen, vorderhand gibt es keine Neuwahlen. Italien verfügt über kein gültiges Wahlgesetz. Das Verfassungsgericht hat Teile davon als ungültig erklärt. Deshalb ist viel wahrscheinlicher, dass einer aus Renzis Umfeld Ministerpräsident wird. Dessen Aufgabe ist es, ein neues Wahlgesetz zu schreiben und die angeschlagenen Banken zu sanieren. Die sitzen auf 350 Milliarden Euro an faulen Krediten und sind teilweise massiv unterfinanziert. Da dies die drängendsten Probleme sind, könnte der neue Ministerpräsident Piercarlo Padoan heißen. Er ist derzeitiger Finanzminister und verfügt als ehemaliges hohes Direktoriumsmitglied beim Internationalen Währungsfonds IWF über internationale Erfahrung. Seine Ernennung dürften die Finanzmärkte mit Beruhigung zur Kenntnis nehmen. Wie lange der neue Ministerpräsident im Amt bleibt, ist derzeit schwierig abzuschätzen. Rechtlich könnte er bis zum Ende der Legislatur, also bis 2018, im Sattel bleiben. Ob das politisch durchsetzbar ist, bleibt fraglich.
Massimo Agostinis im Rendezvous 20 Minuten vor 1. Die Bundespräsidentenwahl in Österreich hat einen klaren Sieger und einen klaren Verlierer gebracht. Klarer als erwartet der Sieg des Grünen Alexander Van der Bellen, klarer als erwartet die Niederlage des freiheitlichen Norbert Hofer. Doch auch wenn Österreich nun einen neuen Bundespräsidenten hat, die Probleme, die 47% der Leute den rechtspopulistischen Hofer wählen ließen, diese Probleme sind jetzt nicht einfach über Nacht verschwunden. Ich habe Joe Schelbert in Wien gefragt, welche Probleme sind das?
Ja, dass auf Regierungsebene fast nur noch gestritten wird, auch wenn die Sozialdemokraten und die Konservativen erklären, jetzt könne man sich wieder den realen Problemen widmen. Die sind immens. Das Land ist etwa in der EU-Frage tief gespalten. Die Folgen der Globalisierung sind spürbar. Die Arbeitslosigkeit beträgt fast 10%. Die Reallöhne sinken. Es wird immer schwieriger, den Staat zu finanzieren, das Pensionssystem oder das Gesundheitswesen etwa. Nächste Woche wollen die Ärzte streiken, weil sie sich als Opfer der Sparpolitik sehen, während Milliarden für die Bankenrettungen ausgegeben werden. Es fehlt das Geld für eine Bildungsoffensive, obwohl alle geschockt sind, wie schlecht Österreich mit seiner Halbtagsschule in den PISA-Untersuchungen abschneidet und viel Geld versickert in einer fast byzantinischen Administration.
Und diese Probleme liegen ja in der Verantwortung von denjenigen, die regieren. Und das sind in Österreich die SPÖ und die ÖVP. Haben die jetzt das Signal dieser Unzufriedenen, dieser 47% erkannt? Packen sie diese Probleme an?
Kaum, aber man kann sich immer überraschen lassen. Seit 40 Jahren wird zum Beispiel von einer Verwaltungsreform gesprochen. Passiert ist praktisch nichts, denn das sind Pfründen für die Klientel der beiden Regierungsparteien. Und zum x-ten Mal erklärt man, man habe die Botschaft verstanden. Doch dieses Statement kommt bei jeder Wahl, bei der die Rechtspartei stärker wurde. Die Regierungsparteien sind so zerstritten, dass sie sich gegenseitig nicht einmal einen kleinen Sieg gönnen, nicht einmal einen gemeinsamen. Und sie sind in sich je gespalten. Sowohl bei den Sozialdemokraten als auch bei den Konservativen gibt es starke Kräfte, die mit den Freiheitlichen zusammenarbeiten möchten. Denn nur so glauben sie, dem steigenden Druck quasi ausweichen zu können. Aber sie bleiben zusammen, weil sie Angst haben, bei der nächsten Wahl weggefegt zu werden.
Eben weggefegt, wahrscheinlich von dieser FPÖ. Wenn zwei sich streiten, dann dürfte sich die FPÖ freuen.
Ja, und die FPÖ kann warten und sie wird weiter diese Probleme bewirtschaften, auch wenn ihre Vorschläge, wie das anders zu machen wäre, sehr diffus sind. Man wird das Flüchtlingsproblem nicht mit Zäunen lösen können. Man wird Österreich als Exportnation nicht aus dem Binnenmarkt ausklinken können. Und vor allem wird man nicht so schnell an Geld kommen, um all die Versprechen einlösen zu können. Österreich hat ein Rekordniveau von Steuern und Abgaben. Aber die FPÖ, solange sie nicht in der Verantwortung ist, kann sie den Frust der Wählerinnen und Wähler schüren. Entzaubert würde sie wohl erst, wenn sie regieren müsste. Aber die Erfahrungen mit einer Regierungsbeteiligung der Freiheitlichen sind ja auch nicht so gut. Noch heute leidet das Land an den Folgen der Schüssel-Haider-Koalition von vor bald 17 Jahren. Ich erinnere nur an die Fülle von Korruptionsfällen, etwa bei Privatisierungen.
Einschätzungen aus Wien von Joe Schelbert. Rendezvous mit diesen Themen bis 13 Uhr. Als Junge war er Messdiener, heute ermordet er Drogenhändler. Porträt eines philippinischen Auftragsmörders. Aufgeschoben, aber wohl nicht aufgehoben, der Bau einer umstrittenen Ölpipeline in der Nähe eines Indianerreservats in den USA. Und Proteine in Aktion erwischen mit einem gigantischen Laser. Besuch am Paul-Scherrer-Institut im Aargau. Mit Drogenkriminellen kennt der philippinische Präsident Rodrigo Duterte keine Gnade. «Ich werde euch umbringen», hat er ihnen bereits gedroht, bevor ihr sein Amt im Sommer antrat. Und er macht ernst. Fast 5'000 Menschen sind im Drogenkrieg schon getötet worden. Hunderte von ihnen sind von unbekannten Maskierten erschossen worden. Diese Auftragskiller kommen meist zu zweit. Einer fährt den TÜV, der andere schießt. Einen solchen Auftragsmörder hat Karin Wenger auf der Insel Mindanao getroffen und sich seine Geschichte angehört.
Als Junge war er Messdiener. Seine Mutter wollte, dass er Priester wird. Jetzt ist er Auftragsmörder. Alles begann vor mehr als 10 Jahren, als ein Freund zu ihm sagte, lass uns gesuchte Personen jagen und dann das Kopfgeld einstreichen. Seither hat er 18 Personen umgebracht, den letzten Mann vor 2 Wochen. Alle seien Drogenkriminelle gewesen. Wie fühlt es sich an, zu töten? Ich kenne keine Gnade. Bevor ich sie umbringe, beobachte ich meine Opfer genau. Nur wenn ich sicher bin, dass sie Drogendealer sind, erschieße ich sie. Sie ruinieren das Leben von anderen. Deshalb sage ich mir, wenn ich sie töte, dann rette ich damit viele Leben. Wir treffen uns in einer kleinen Hütte am Rande eines Reisfelds. Hier fühle er sich sicher, sagt er. Sein Blick jedoch ist der eines Gejagten. Jedes Geräusch schreckt ihn auf und lässt seine Hand an den Gürtel fahren, wo eine Pistole steckt. Eine zweite trägt er in seiner Bauchtasche zusammen mit einer Bibel. Er ist Mitte 40, hat dunkle Haut und dunkle Augen. Rodrigo Dutertes Drogenkrieg findet er gut. Seit Duterte Präsident ist, habe ich viel mehr Aufträge. 5 Personen habe ich seither umgebracht. Kürzlich fragte mich ein Polizist, ob ich seine Frau aus dem Weg schaffen könne. Aber ich töte keine Frauen und ich begleiche keine persönlichen Rechnungen. Hinter allen Aufträgen stecke die Polizei und hinter ihr die Regierung. Das sei das Problem in diesem Drogenkrieg. Die Polizei habe Quoten, wolle aber selbst nicht töten, weil sie rechtliche Konsequenzen befürchte. Deshalb stellten sie Leute wie ihn an. Eine Behauptung, die sogar vom lokalen Polizeichef in Davao bestätigt wurde. Ja, es sei möglich, dass einige seiner Männer Auftragsmörder anstellten, bejahte er im Interview. Für seinen letzten Mord habe ihm die Polizei 30.000 Pesos, 600 Franken versprochen, so der Auftragsmörder.
30.
Doch die Polizei hält nie Wort. Als ich mein Geld abholen wollte, gaben sie mir 2 Säckchen mit Shabu, 10 Gramm. Sie sagten, geh, verkauf die Drogen, das ist dein Lohn. Ein Auftragsmörder, der tötet, um das Drogenproblem zu lösen und dabei mit Shabu, dem viel konsumierten Amphetaminverschnitt, bezahlt wird. Wie vereint er diesen Widerspruch? Er streckt sich und spricht dann etwas lauter, um gegen den Regen anzukommen, der nun schwer aufs Blechdach prasselt. Ich weiß, das geht nicht auf. Deshalb hasse ich dieses Geschäft. Anstatt alle Drogenbosse zu töten, ersetzen wir sie. Nach jedem Mord geht er in die Kirche und zündet eine Kerze an. Er kenne das Recht Gottes. Und die 10 Gebote, du sollst nicht töten, kennt er die auch? Da hält er inne und schluckt. Ich bitte um Vergebung, aber am Ende weiß ich, es ist nutzlos, ich habe getötet. Dann verspreche ich, dass dies das letzte Mal sein wird, dass ich aufhören werde, wenn ich nur meine Mutter finde. Sie weiß, wer ich wirklich bin, dass ich eigentlich ein guter Mensch bin. Ich vermisse ihre Liebe, ich vermisse sie so sehr. Seine Mutter verschwand vor 2 Jahren spurlos. Damals wollten ihn andere bewaffnete Motorradfahrer töten. Er kriegte 8 Kugeln ab und tötete einen der Angreifer. Danach versteckte er sich bis vor wenigen Monaten in einem sicheren Haus. Er glaubt, die Polizei habe ihn ausschalten wollen und eine andere rivalisierende Gang habe seine Mutter entführt. Beweisen kann er nichts, aber er könne nicht weg, bis er seine Mutter gefunden habe. Seit jener Schießerei schläft er keine Nacht mehr, hat keinen festen Wohnsitz mehr, ist ständig in Bewegung. Nein, es gehe ihm nicht gut, sagt er nun und tupft sich mit seinem Stofftaschentuch die Tränen ab. Es ist schrecklich. Ich bin müde, wirklich müde. Ich bin immer auf der Hut, beobachte alle Leute. Ich will mich ändern, ein normales Leben führen mit meiner Familie. Ich weiß, ich werde in diesem Drogenkrieg einfach benutzt. Er hatte sich das schnelle Geld erhofft, um damit seiner Familie und seinen Kindern alle Wünsche zu erfüllen. Doch seine Familie gibt es so nicht mehr. Seine Frau hat ihn verlassen und die Kinder mitgenommen. Am Tag unseres Treffens nimmt die Polizei zwei Auftragsmörder fest. Er kennt sie beide. Sie hätten auch für die Polizei gearbeitet, doch diese habe sie auflaufen lassen. Er glaubt, er werde der Nächste sein. Ich habe unserem Bandenchef immer gesagt, wenn sie mich schnappen, werde ich Widerstand leisten. Ich werde nicht im Gefängnis landen, sondern auf dem Friedhof. Er bittet Gott darum, dass er ihn alles vergessen und neu anfangen lässt. Dass er die Kraft findet, wegzureisen an einen sicheren Ort mit Menschen, die ihn lieben. An dieser Hoffnung hält er sich fest. Nach 2 Stunden steht er auf, stülpt sich die schwarze Maske über und dann den Helm. Noch weiß er nicht, wo er diese Nacht verbringen wird.
Das ist ein Sieg für die Lakota-Indianer. Die umstrittene 1900 Kilometer lange Ölpipeline im US-Bundesstaat North Dakota wird vorerst nicht fertig gebaut. Die zuständige Behörde in Washington gibt nämlich keine Bewilligung für den Abschnitt der Pipeline, die er unter dem Fluss Missouri hindurchführt. Gegen diese mögliche Bewilligung sind Umweltschützer und Indianer in den letzten Monaten Sturm gelaufen. Thomas Akkola ist unser Experte für indigene Völker. Ich fragte ihn, warum eigentlich diese Proteste gegen diesen Pipeline-Abschnitt?
Es gibt 3 Probleme. Zuerst einmal die Wasserversorgung. Der Stamm der Standing Rock Sioux oder Lakota, Hunkpapau Lakota, nimmt wenige 100 Meter unterhalb dieser Stelle das Wasser aus dem Fluss für seine Versorgung. Die haben Angst, dass es in dieser Pipeline ein Leck geben könnte und dann eben die Wasserversorgung gefährdet ist. Nördlich des Reservats befinden sich zweitens heilige Stätte dieser Lakota. Die Pipeline würde einen Teil dieser Städte zerstören oder hat sie bereits zerstört, weil sie ja schon fast fertig gebaut ist. Und das dritte Motiv, das auch sehr viele Menschen nach North Dakota zu diesen Demonstrationen geführt hat, das ist der Klimaschutz. Man will grundsätzlich jede Art von Förderung von Öl und Gas verhindern oder mindestens erschweren.
Jetzt ist es so, dass es ja eben nur um diesen Abschnitt unter diesem Fluss durchgeht, der vorerst nicht gebaut werden darf. Der Rest ist ja gebaut. Warum? Was ist das Spezielle an diesem kleinen Abschnitt da?
Es sind die Zuständigkeiten der Behörden. Wenn Sie eine Ölpipeline in den USA bauen wollen, dann brauchen Sie an und für sich keine Bewilligung der Bundesbehörden. Es genügt, dass Sie die Durchleitungsrechte der Grundbesitzer haben und die Bewilligung der lokalen Behörden, also des einzelnen Bundesstaates hier in North Dakota. Der Bund kommt dann ins Spiel, wenn er Grundbesitzer ist. Und das ist das Problem hier. Das Army Corps of Engineers ist zuständig für diesen Abschnitt des Flusses Missouri, der eigentlich ein Stausee ist. Also das ist Bundesland, da muss der Bund die Durchleitungsrechte geben und er muss eben auch prüfen, ob das im öffentlichen Interesse ist. Also die Wasserversorgung vor allem, die kommt da ins Spiel.
Darum hat der Bund jetzt eben gesagt, nein, wir geben diese Bewilligung vorerst nicht. In Washington, also auch bei dieser Behörde, heißt es ja jetzt, man prüfe alternative Routen für diese Ölpipeline. Thomas Akkola, gibt es denn ernsthafte Alternativen?
Ich zweifle daran. Die Pipeline ist ja schon fast fertig gebaut, wie wir es gesagt haben. Man hätte die heiligen Stätte der Hunkpapau Lakota problemlos um einige Kilometer umfahren können. Das wäre möglich gewesen. Diese Alternative hätte man gehabt. Wenn es aber darum geht, das Wasserproblem zu lösen, dann muss man schon sehen. Wenn man sagt, eine Pipeline unter dem Fluss hindurch, da bohrt man, flapsig gesagt, ein Loch unten durch und zieht dann auf dem Rückweg eine verschweißte Löhre durch das Loch hindurch. Wenn man sagt, das ist gefährlich, das gibt Lecks, dann hat man dieses Problem überall, wo man unter dem Missouri hindurchgeht. Wenn man das jetzt vermeiden will, dann muss man nördlich und östlich des Missouri bleiben. Das würde heißen, ein Umweg von mehreren 100 Kilometern, wo man wieder von vorne beginnen muss mit den Durchleitungsrichten zum Beispiel.
Eben, und eine solche Alternativroute würde dann ziemlich viel Geld kosten. Thomas Akkola, ich habe irgendwie den Eindruck, dass man dieses Problem nicht wirklich lösen will, sondern dass man nur aufschiebt, aber nicht aufhebt.
Ich glaube nicht, dass man der Regierung Obama hier schlechte Absichten unterstellen kann. Sie will ganz offensichtlich die Situation vor Ort entspannen. Es hat Zusammenstöße gegeben mit Verletzten in den vergangenen Monaten. Jetzt ist Winter. Es gibt Tausende von Leuten, die da in Zelten bei 20, 30 Grad unter Null übernachten. Da will man mal Druck wegnehmen.
Aber Sie haben gesagt, die Regierung Obama, und die endet ja jetzt aufs neue Jahr.
Genau. In 6 Wochen sitzt ein neuer Herr im Weißen Haus, Donald Trump, der Ölindustrie sicherlich sehr mehr gewogen ist als Obama. Und die Ölindustrie und die Republikanische Partei und der Bundesstaat von North Dakota haben schon ganz bestimmt die Erwartung geäußert, dass Donald Trump diesen Entscheid korrigieren wird, sobald er die Möglichkeit dazu hat.
Das waren Einschätzungen von SRF-Redaktor Thomas Akkola. Fünf vor eins. Wissenschaftler aus aller Welt warten ungeduldig darauf, dass ihr nächstes Jahr endlich in Betrieb geht. Der Swissfell, ein gigantischer Laser. Mit ihm lassen sich etwa chemische Reaktionen zwischen einzelnen Molekülen und Eiweißen filmen, und zwar mit sehr intensivem Röntgenlicht. Heute nun wird die jüngste Schweizer Forschungsanlage am Paul-Scherrer-Institut in Villingen im Kanton Aargau eingeweiht. Die Reportage von Wissenschaftsredaktorin Katrin Capritz.
Mitten im Wald liegt ein gut 700 Meter langer Erdwall. Er ist spärlich mit Gras und ein paar frisch gepflanzten Bäumchen bewachsen. In seinem Innern verbirgt sich die neueste Grossforschungsanlage der Schweiz, der Röntgenlaser Swissfell. Raffaella Bela ist Physiker und leitet die Swissfell-Anlage. Der gebürtige Bolivianer ist 65 Jahre alt und forscht seit fast 40 Jahren am Paul-Scherrer-Institut. Er hat sich auf Röntgenstrahlung spezialisiert und beschreibt den neuen Speziallaser vereinfacht so.
Swissfell ist sozusagen eine stroboskopische Lampe, die ultrabrillante, sehr kurze Pulse erzeugt.
Mit diesen kurzen und intensiven Lichtpulsen aus dem Laser können Forscher chemische Moleküle in Aktion fotografieren. Und zwar so schnell, dass sie dabei die Bewegungen der Moleküle einfangen können. Denn
aus diesen Tausenden von Bildern setzen wir dann nachher einen Film zusammen. In dem Sinne ist Swissfell, was wir immer nennen, so eine Filmmaschine für molekulare Bewegungen.
Ein Gang durch den langen Strahlenkanal hilft zu verstehen, wie dieses Röntgenlicht genau entsteht. Auf massiven Blöcken aus Granit ist hier über hunderte von Metern ein fingerdickes Stahlrohr verlegt. Durch dieses Rohr jagen tausende von elektrisch geladenen Kupferspulen Elementarteilchen hindurch, genauer Päckchen von Elektronen. Auf den letzten paar Metern dann zwingen starke Magnete die Elektronen auf einen engen Slalomkurs und bremsen sie jäh ab. Dabei entsteht dieses besonders helle Röntgenlicht. Raffaella Bela macht einen Vergleich.
Das kann man auch vergleichen mit der Sonne, wenn sie sehr brillant ist und wir ohne Wolken dazwischen sind, bekommen wir sehr viele Lichtpulse von der Sonne. Wenn wir dazu noch eine Linse anbringen, ist noch extremer.
Ganz fertig sind die Experimentierräume noch nicht. Ab nächstem Jahr starten hier die ersten Pilotversuche. Biologen können dann Eiweiße bei ihrer Arbeit filmen und daraus Genaueres über den Stoffwechsel in den Zellen lernen. Der Laser kann auch die chemischen Reaktionen an der Oberfläche von neu entwickelten Materialien filmen und Technologinnen bei der Entwicklung von neuen Akkus oder Leitermaterialien helfen. Aber auch für Pharmaunternehmen dürfte der neue Laser interessant sein. Sie könnten damit verfolgen, wie ein neues Medikament im Körper reagiert und abgebaut wird. Entsprechend groß sei auch der Andrang auf die Strahlzeit, also die Zeitfenster für Messungen am neuen Laser, sagt Raffaella Bela.
Die Strahlzeit ist sehr begehrt. Die Gruppen bekommen Strahlzeit praktisch nur eins, vielleicht zweimal pro Jahr. Und damit kann man ein langfristiges Forschungsprojekt nur schleppend und schwierig zu Ende führen. Deswegen möchten alle hier schon messen.
Weltweit gibt es erst 3 Laser dieser Art und der Swissfell ist bisher der einzige, der von einem Land allein gebaut und finanziert worden ist. 275 Millionen Franken hat er gekostet, den Großteil davon finanzierte der Bund. Der Kanton Aargau beteiligte sich mit 30 Millionen. Doch für die Schweiz allein war die Grossanlage nie gedacht. Raffaella Bela erwartet Forscherinnen und Forscher aus der ganzen Welt. Und mit ihnen frischen Wind und neue Ideen.
Das freut mich. Wenn junge Leute neue Ideen haben und sagen, ach, das könnten wir doch vielleicht besser anders machen, als du es gedacht hast. Also eine ruhige Kugel werden wir nie schieben.
Das machen wir auch nicht. 13 Uhr, gleich im 1. und 4. In Italien ist die größte Staatsreform seit dem Zweiten Weltkrieg gescheitert. Trotzdem hat Regierungschef Renzi nicht nur verloren, sagt unser Italien-Korrespondent Franco Battel. Warum nicht? Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags. Yvonne Lambrecker.
Die Vereinten Nationen brauchen mehr Geld denn je, um in Kriegsgebieten wie Syrien, Jemen und Südsudan humanitäre Hilfe leisten zu können. Für nächstes Jahr sind es 22 Milliarden US-Dollar und damit 10% mehr als im laufenden Jahr. Nach dem Bahnunglück im bayerischen Bad Aibling mit 12 Toten und fast 90 Verletzten hat ein Gericht entschieden. Der Fahrdienstleiter muss wegen fahrlässiger Tötung 3,5 Jahre ins Gefängnis. Die Schweizer Hotellerie hat in der Sommersaison 2016 von Mai bis Oktober 20 Millionen Logiernächte verbucht. Das sind fast gleich viele wie in der letzten Sommersaison.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.